Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem Podcast für Datenschutz und Informationssicherheit. Nach längerer Pause haben wir heute mal wieder eine Themenfolge und die sogar in einem ganz besonderen Format, denn heute nehmen wir mit Live-Publikum auf, ein echtes Novum. Und das Thema heute ist Microsoft Copilot für M365 und wir schauen heute auf alles das, was datenschutzrechtlich dabei besonders wichtig ist. Als Gast, ja, einen Gast, den wir schon mal bei uns auch mehrfach hatten im Datenschutz-Talk, freue ich mich ganz besonders heute, dass wir Friedhelm Böflowski wieder für uns gewinnen konnten, heute auch in Präsenz einmal. Friedhelm ist Modern Work Global Black Belt für M365 Copilot. Da kannst du uns sicher gleich noch einen Satz zu sagen, was das genau bedeutet. Du bist seit über 3 Jahren jetzt bei Microsoft, aber das Wesentliche, glaube ich, und das macht es halt auch für uns natürlich so wertvoll, du warst auch vorher schon im Datenschutz unterwegs und als Auditor und Datenschützer, glaube ich, lange Berufserfahrung. Das ist natürlich, gerade wenn wir halt über diese Themen sprechen, ganz besonders wertvoll, weil wir halt wissen, auf der anderen Seite ist halt auch jemand, der versteht, was unsere Fragen sind. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, du wirst immer dann gerufen, wenn es nicht mehr weitergeht.
Genau, wenn es brennt. Ja, ist natürlich erstmal vielen Dank und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, es stimmt. Ich werde immer dann gerufen, wenn die normale Salesforce oder auch von der Technik nicht mehr unbedingt weiter weiß oder auch wenn Aufgabenstellungen, ich will jetzt nicht sagen Probleme, aber wenn Aufgabenstellungen da sind, Anforderungen von Kundenseite, die nicht unbedingt einfach zu beantworten sind. Hängt auch ein bisschen damit ab von der Historie. Du hast schon gesagt, ich war auch mal Datenschützer, Datenschutzauditor, rede sehr viel mit Betriebsräten und habe auch eine relativ lange Erfahrung im Bereich Compliance.
Damit beste Voraussetzungen für unser Thema heute. Jetzt ist es ja so, dass Microsoft einen ganzen Zoo an Copilots hat. Ich glaube, du sagtest irgendwann mal, es sind sogar über 70.
Mittlerweile.
Von daher vielleicht mal so ganz kurz, was sind die Wesentlichen und über welche sprechen wir jetzt heute konkret?
Die wesentlichen Copilot-Funktionalitäten, die wir haben, ist natürlich in Verbindung mit der Microsoft 365-Umgebung. Dann, was jetzt in letzter Zeit auch umgeändert wurde, das Bing Chat Enterprise in Microsoft Copilot. Und natürlich dann als Hauptthema so Sales Copilot und die Möglichkeit, über Copilot Studio auch als Unternehmung einen eigenen Copilot, eine eigene KI-Anwendung, Chatbot oder ähnliches aufbauen zu können.
Wenn wir jetzt heute über den M365 Copiloten in erster Linie sprechen, ich glaube, das ist auch der wahrscheinlich für die meisten Unternehmen der Einstiegspunkt vielleicht sein wird oder der vielleicht die größte Breite sozusagen adressiert in seinen Funktionalitäten. Jetzt weiß ich natürlich nicht von unserem Publikum und auch nicht von unseren Zuhörern, wer da wirklich schon konkret eigene Erfahrungen mit gesammelt hat. Vielleicht, was sind so 1, 2 Use Cases, wo du sagst, die sind eigentlich so für die Unternehmensarbeit eigentlich besonders wertvoll, das sind tolle Sachen, die man damit machen kann. Was ist sozusagen das Kernfeature, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall hingucken?
Ja. Vielleicht nochmal 1, 2 Schritte vorweg. Was häufig passiert ist oder was häufig gemacht wird in Unternehmen, man setzt sich mit KI auseinander, nutzt dann vielleicht schon den ein oder anderen KI-gestützten Chatbot oder ähnliches oder als Unternehmensplattform. Was aber immer gefehlt hat oder was nicht ganz so einfach umzusetzen ist, mit den ganzen Informationen, die ich als Benutzer in der Verwaltung habe, sei es mein Dokument, meine PowerPoint-Präsentation, E-Mail, Teams-Nachrichten, da stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, was kann man damit anstellen? Und hier kommt dann der Copilot für Microsoft 365 ins Spiel, um den Benutzer in die Lage zu versetzen, seine Informationen, wo er Zugriff hat, und das ist auch wichtig, da werden wir vielleicht nachher noch das eine oder andere zu erzählen, ist wichtig, dass das, was der Benutzer im Zugriff hat, dann auch mit KI verarbeitet werden kann. Es gibt da so ein paar Klassiker, zum Beispiel, was ich häufig gerne mache, fast jeden Morgen, fast jeden Abend, mittlerweile auch automatisiert, weil man das über einen Scheduler dann auch starten kann. Ich frage den Copilot immer jeden Morgen und jeden Abend, welche E-Mails sind für mich wichtig und welche habe ich vielleicht noch nicht beantwortet. Also dass ich dann immer relativ schnell auch einen Überblick dazu bekomme und auch was Termine angeht. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie mein Arbeitsverhältnis ist, was ich mache, was meine Verarbeitung ist. Und an der Stelle ist es dann schon wichtig für Benutzer, dann mehr aus den Informationen rausziehen zu können und dann vielleicht auch die ein oder andere ich sag mal, tägliche Arbeit, die immer wiederholt werden muss, über Copilot, über KI zu vereinfachen. Zusammenfassen von Meetings zum Beispiel. Wer hat welche Aufgaben? Das macht das Leben dann viel, viel einfacher.
Wenn wir jetzt erstmal Copilot technisch einsortieren, dann ist es ein Large Language Model, so wie wir das von ChatGPT zum Beispiel wahrscheinlich alle kennen. Jetzt ist es aber ja bei ChatGPT zum Beispiel so, da arbeite ich mit den Informationen, die die KI gelernt hat, sei es aus dem Weltwissen oder sei es halt aus Benutzereingaben. Aber es greift in der Regel ja nicht auf meine eigenen Daten zu. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, du fragst natürlich danach, welche E-Mails sind eingegangen. Also das heißt, bei Copilot ist es halt so, da habe ich schon einen direkten Zugriff auch auf die Daten, die in meinem Unternehmen sind, auf die ich auch zugriffsberechtigt bin. Die werden sozusagen angebunden. Betrifft das Daten, die sowieso in der Microsoft Cloud liegen, wie halt im Exchange-Postfach, im Outlook-Postfach oder vielleicht auch im OneDrive? Oder geht das auch mit Daten, die ich vielleicht lokal in meinem Unternehmen gespeichert habe?
Kommt natürlich immer darauf an, was ich machen möchte. Also primär ist der Gedanke bei dem Microsoft 365 Copilot, erstmal die Daten zu nutzen, die in der Microsoft 365 Umgebung auch sind. Weil das ist für uns natürlich von der Architektur am einfachsten zu handeln. Wir kennen die Zugriffsrechte, wir kennen vielleicht Label, andere Schutzmechanismen, die schon in Use sind. Und wir wissen immer ganz genau, wer hat auf was Zugriff, sodass wir genau regeln können, dass nur die Informationen, wo der Benutzer auch Zugriff drauf hat, dafür genutzt werden. Es besteht aber über das sogenannte Copilot Extensions auch externe Quellen anzuschließen. Das ist natürlich dann interessant, vom Use Case das zu betrachten. Das geht zum einen über Konnektoren, aber auch über Plugins. Und dann ist natürlich immer die Frage, was nutzt man dafür? Da gibt es eine kleine Faustformel. Man sagt, okay, ich habe jetzt Daten, die sich nicht permanent verändern. Wenn ich das, weil ich eine Wissensdatenbank habe. Wir haben zum Beispiel bei Air India, die machen über Extensions mit einem Connector, stellen die den Mitarbeitern das ganze Vielfliegerprogramm und alle internen Dokumente zur Verfügung, wo vielleicht nicht jeder drauf Zugriff hat. Und sowas kann man dann mit entsprechenden Konnektoren machen, weil was passiert? Wenn ich einen Konnektor nehme, dann werde diese Information auch in den Index überführt, auch in den semantischen Index. Und bei einem Plugin, das ist eher für sich ständig änderbare Daten, zum Beispiel Datenbanken oder ähnliches.
Was passiert jetzt, wenn ich so einen Konnektor oder ein Plugin habe? Was passiert dann mit den Daten? Also werden die jetzt sozusagen zum Training dann von dem Modell genutzt oder wird das sozusagen nur im Zugriff gehalten? Wie sieht das technisch aus?
Technisch sieht es so aus. Erstmal generell, wir nutzen keine Daten, um ein Modell weiter zu trainieren, um das Large Language Modell weiter zu trainieren. Das ist immer statisch und wird niemals mit Kundendaten weiter trainiert. Wenn ich allerdings jetzt Daten über einen Connector anbinde, landen diese in Anführungszeichen auch in einem Extrakt, das heißt für die Suche, für Keyword-Suche, für den semantischen Index, auch in der sogenannten Tenant Boundary. Aber nicht irgendwo in der Microsoft-Umgebung, sondern nur in der Umgebung, die ausschließlich dem Kunden gehört.
Übersetzt es jetzt mal für mich. Ich habe also Mandanten innerhalb von der Microsoft 365-Umgebung, die ich als Unternehmen typischerweise habe, sobald ich halt Unternehmensvertrag mache und alles einrichte mit meiner Domain und so weiter. Und das heißt, alles, was sozusagen der Copilot dann braucht, um seine Arbeit zu machen, das wird in diesem Mandanten gespeichert. In welcher, also nicht eins zu eins, habe ich jetzt rausgehört, ne? Also es wird halt ein Extrakt gebildet, das heißt also, es wird sozusagen ein Index oder was, so eine Art Katalog gebildet, wo was zu finden ist.
Ja.
Und von da aus kann ich dann in dem Moment, wo ich eine Abfrage starte, wird dann im Hintergrund anhand des Katalogs geguckt, welche Informationen dafür genutzt werden.
Genau, so ist es vom Grundprinzip her, so dass wir sicherstellen können, dass Kundeninformationen oder Kundendaten nie die sogenannte Tenant Boundary verlassen. Und das ist auch wichtig. Wenn man sich die Architektur ein bisschen genauer anschaut, als Microsoft, wir sind ein typischer Hyperscaler. Das heißt, wir haben immer gesharte Infrastrukturen. Das heißt, mein SharePoint-Server, mein Teams-Server, der Exchange-Online-Server sind alles gesharte Infrastrukturen. Aber wenn es auf Basis der Kundendaten geht, das ist immer isoliert in der sogenannten Tenant-Boundary. Der Rest läuft in der sogenannten Service-Boundary. So, dass wir immer sicherstellen können, dass die Zugriffsrechte immer nur so vergeben werden, dass auch Kundendaten nur im Bereich der Kundeninfrastruktur dann gespeichert und dann auch abgerufen werden können.
Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, ich habe jetzt so eine Extension, mit der binde ich meine eigenen Datenbestand an und da sind vielleicht Kundendaten mit dabei, da sind vielleicht auch Mitarbeiterdaten dabei. Die würden zumindest teilweise auch als Extract dann in diesem Index landen. Also da kann ich wahrscheinlich nicht ganz ausschließen, dass da auch personenbezogene Daten bei sind, oder wie muss ich das verstehen?
Wenn ich es als Connector mache, ja. Über ein Plugin kann ich das umgehen, weil dann wird immer nur live abgefragt. Da ist natürlich immer die Frage, über welche Informationen, über welche Verarbeitung wir reden. Das ist natürlich insbesondere aus datenschutzrechtlicher Sicht interessant, nicht nur die eigentliche Datenverarbeitung zu betrachten, sondern auch die Verarbeitungstätigkeit an sich. Und je nachdem, was das für Informationen sind, wenn es zum Beispiel besonders schützenswerte Informationen sind, wo ich auch als Kunde jetzt sagen würde oder als Datenschützer, in der Cloud hätten wir die gerne nicht, aber in Verbindung mit Copilot würden wir sie gerne nutzen wollen, dann wäre ein Plugin dafür das optimale Thema, weil dann bleiben die Originaldaten immer da, wo sie heute sind. Und sie werden dann nur für die Transaktion des einzelnen Promptes angefragt, aber nicht in den Index überführt.
Okay, also da kann ich drüber steuern, was dann nachher wirklich im Index drin ist. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, wenn ich eine Datenbank habe, dann habe ich in der Regel auch irgendeine Art von Index. Oder wenn ich meinen lokalen Datenbestand indexieren lasse, um die Suche zu beschleunigen, dann kann ich das halt auch an der Stelle natürlich nicht ausschließen, dass da auch personenbezogene Daten drin landen. Also ich sag mal, es ist vielleicht ein bisschen umfassender, aber am Ende ist es auch nicht neu, also nicht ganz neu zumindest.
Es ist natürlich immer die Frage, wie ich das von der Verarbeitung her betrachte. Was aus meiner Sicht, aus datenschutzrechtlicher Sicht noch interessant ist, wo dann auch die Verarbeitung stattfindet. Und hier gehen wir als Microsoft einen gesonderten Weg, was das Thema KI angeht. Wir garantieren für unsere Kunden in Europa, dass die Verarbeitung und Speicherung der Informationen ausschließlich in Europa stattfindet. Auch wenn ich Infrastrukturen habe, die normalerweise multi-geo sind, also über mehrere Länder auch verteilt sein können, dann garantieren wir trotzdem für die europäischen Mitarbeiter, also da, wo die Preferred Data Location richtig ausgewählt wurde, auch genau die Verarbeitung.
Das bedeutet aber, dass ich, sobald ich den Co-Piloten nutze, ich sozusagen immer auch die Online-Verbindung brauche. Also das heißt, ein Teil der Datenverarbeitung in dem Moment findet auch online statt. Ich kann das jetzt nicht rein lokal nutzen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte gerne den Co-Piloten nutzen, aber ich mache das rein lokal, ohne dass ich da irgendwie einen Cloud-Service für brauche.
Im Moment nein. Es gibt ein paar Entwicklungen, auch auf Hardware-Basis, aber das will, glaube ich, heute den Podcast komplett sprengen. Aber alles das, was so den nennen wir ihn mal Standard-Microsoft-Ansatz ansieht, in der Microsoft 365-Umgebung ist es immer online. Ja.
Jetzt kennen wir das vielleicht von auch anderen Large Language Models. Man hat dann dieses berühmte Prompting, wo ja mittlerweile sehr viel drüber diskutiert wird und auch sehr viele Schulungsangebote bestehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich hier auch nicht anders, dass man da auch gewisse Erfahrungen wahrscheinlich sammeln muss. Typischerweise ist aber ja das, was ich dort eingebe, ist ja etwas, was jetzt bei anderen auch oft dann in so einer Chronologie erhalten bleibt und auch das, was wieder ausgegeben wird von der KI oder jetzt in dem Fall von Copilot, das wird dann auch historisiert. Das ist so wahrscheinlich. Und wo wird sowas dann gespeichert? Also ist das halt auch was ich lokal habe oder was dann in der Cloud liegt? Und wenn ja, wo?
Bei dem Microsoft 365 Copilot ist es so, dass jeder Prompt und jede Antwort immer auch in der Mailbox, also in dem Exchange Online Mailbox des Benutzers landet. Und zwar in dem versteckten Ordner, wo wir auch heute schon Teams-Nachrichten ablegen. Was wir hier gemacht haben im Bereich Copilot, wir haben uns die Technologie zunutze gemacht, die wir für Teams haben, um dann auch die Prompts und auch die Antworten dort ablegen zu können. Das ist natürlich interessant, weil zum einen habe ich dann die Möglichkeit, das für Recherchezwecke wieder zu nutzen, weil ein Prompt und eine Antwort könnte ja unter Umständen auch durchaus relevant sein für eine Anbahnung von einem Rechtsgeschäft. Und damit wäre ich auch in der Notwendigkeit, diese Information noch länger vorzuhalten. Nichtsdestotrotz kann man die Prompts und auch die Antworten zu jeder Zeit löschen, wenn man das will. Es gibt auch eine Historie. Die Historie, die kann man immer löschen, wenn man will, aber das hat keine Auswirkung auf die gespeicherten Informationen, die in der Mailbox des Benutzers liegen.
Das kann ich aber auch zentral steuern. Also ich kann dann auch da Retention Time, also Aufbewahrungsfristen und auch Löschfristen hinterlegen als Unternehmen.
Korrekt.
Du hast es angesprochen, die Speicherung in der lokalen Mailbox des Users oder in der Mailbox des Users. So, das hatten wir auch in der Teams-Folge schon gemacht. Auf die kann ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal verweisen. Ich glaube, da hast du es auch sehr gut erklärt, wie letztendlich die Datenspeicherung dann passiert. Und ich vermute jetzt mal, es ist dann genauso, wie wir das da auch hatten. Also in dem Moment, wo ein Mitarbeiter zum Beispiel ausscheidet und ich seine Mailbox lösche, sind halt auch all diese Informationen, die darin gespeichert waren, dann auch ebenfalls gelöscht.
Genau, das unterliegt den ganz normalen Löschfristen, die wir auch vertraglich zusagen zu unseren Kunden. Also ist auch im DPA geregelt, in Verbindung mit den Product and Service Terms. Sind je nachdem, wie das Setup ist, welchen Weg ich wähle, wenn ich einen Benutzer lösche. Das geht in der Regel los bei 90 Tagen, ist abhängig von dem Setup.
Jetzt haben wir noch den Index eben angesprochen und gesagt, da kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass da auch personenbezogene Daten drin sind. Der Index ist aber natürlich etwas, was ja im Zweifelsfall dann auch irgendwie gelöscht werden muss, wenn ich jetzt vielleicht die Originaldaten lösche. Gibt es da eine gewisse, also wie häufig wird der aktualisiert? Ist das etwas, was sehr zeitnah passiert? Oder muss ich da jetzt nochmal extra hingucken und sagen, naja, wenn ich jetzt meine Originaldaten lösche, dann muss ich den Index irgendwie separat nochmal was veranlassen?
Nein, ich muss hier nichts nochmal veranlassen. Das passiert alles vollautomatisiert. Man muss natürlich ein bisschen genauer drauf schauen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich hatte letztens einen Termin und dann hat mich ein Datenschützer gefragt. Ich habe jetzt ja ein Dokument, was ich an den Herrn Müller geschickt habe. Und ich lösche das für mich als Datenschützer. Was passiert denn? Die Antwort darauf ist relativ einfach, nichts. Weil der Herr Müller ist ja noch da und er hat ja noch das Objekt. Das heißt, hier bleibt dann die Information noch im Index bestehen. Aber sollte der Herr Müller das Dokument löschen, dann wird es auch aus dem Index entfernt. Heißt, solange ein Dokument von einem Mitarbeiter, also von einem Benutzer in Use ist, bleibt der Index bestehen und sobald der Letzte dann das Objekt gelöscht hat, dann wird auch der Eintrag aus dem Index gelöscht. Was allerdings sofort Auswirkungen hat, wenn ich das Dokument jetzt lösche, für mich selber, habe ich über den Index und auch über das Thema Copilot keine Möglichkeit, das Dokument mit Copilot noch weiter zu nutzen. Also ich persönlich, der Herr Müller, sehr wohl.
Damit eine gute Brücke zum Thema Rechtemanagement. Wir haben ja in der Vergangenheit, gab es auch schon in den Medien Fälle, wo behauptet oder gesagt wurde oder berichtet wurde, dass über Copilot zum Beispiel dann Mitarbeiter Daten sehen konnten oder Informationen zumindest gewinnen konnten, die sie halt typischerweise eigentlich nicht im Zugriff hatten oder hätten haben sollen. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Wie ist das entstanden? Ist es ein Fehler in Copilot gewesen? Ist es ein Fehler in der Konfiguration gewesen? Ist es eine Frage des Rechtemanagements? Und wenn ja, worauf sollte man da halt auch besonders achten?
Also generell ist es so, dass über den Copilot das Rechtemanagement nicht ausgehebelt werden kann. Das heißt, ich kann nicht über die Grenzen auf das, was ich Zugriff habe, zugreifen. Was hier in den Fällen mit Sicherheit passiert ist, man hat einen Prompt abgesetzt, hat dann ein Dokument als Referenz bekommen, wo man nicht wusste, dass es existiert, man aber schon lange Zugriff drauf hatte. Und das ist auch das Hauptthema, was wir bei allen Projekten sehen in Verbindung mit KI. Die erste Frage, die man sich stellen muss, habe ich mein Rechtemanagement im Griff, ja oder nein? Als Beispiel, der Intern, der hat in der Regel immer sehr viele Zugriffsrechte, weil der kommt dann irgendwann an, fängt mit der Poststelle an, dann hat er die Zugriffe von der Poststelle. Nach 3 Wochen sagt man, jo, hat er gut gemacht, jetzt geht er Richtung Sales. Was macht man? Die Rechte von der Poststelle nimmt man natürlich nicht weg, sondern man gibt ihm die von der Sales-Abteilung. Und so geht's dann weiter, dann irgendwann landet er bei HR und Entwicklung und nach 6 Monaten hat er mehr Zugriff wie zum Beispiel ein CEO. Aber das ist kein Problem der KI, sondern habe ich mein Rechtemanagement im Griff.
Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil natürlich, wie du sagst, entweder werden Rechte nicht entzogen oder aber auch das kennen wir natürlich aus der Praxis. Wir haben sehr große Ordnerstrukturen und Dateistrukturen, Ablagestrukturen, die dann auch letztendlich manchmal einfach gar nicht so gut durchdrungen sind, wie die Berechtigungen am Ende wirklich aussehen. Und das ist halt das Risiko, was man halt hat, dass dann mit Copilot Informationen natürlich sehr viel besser zusammengesammelt werden und dann halt auch der Eindruck entsteht, ich habe plötzlich Zugriff drauf, aber in Wirklichkeit, wie du schon sagst, hat er halt vorher bestanden. Ich habe es halt nur nicht gewusst oder nicht rausgefunden, weil es in den Tiefen der Dateistrukturen einfach gar nicht auffindbar war.
Das ist auch das Thema, was wir immer wieder sehen. Man muss halt hier auch schauen, wenn ich jetzt ein gutes Rechtemanagement habe, also ich habe mein SharePoint online, ich habe das super im Griff, ich habe meine Teamsgruppen super im Griff. Die Frage ist natürlich immer, was ist mit dem Objekt, was da drin liegt, in der SharePoint Library? Jetzt mal ein Beispiel, jetzt sagen wir HR, die haben ihre SharePoint Library, da darf nur HR drauf zugreifen, dann haben wir einen Managementprozess, dann kommt eine Bewerbung rein, die Unterlagen kommen rein, was macht man? vielleicht eine Teams-Gruppe generieren, dann nimmt der HR-Mitarbeiter ein Dokument und kopiert das in die Teams-Gruppe rein. So, das heißt, hier habe ich jetzt zwar mein Rechte-Management auf HR-Basis geregelt, aber aufgrund der Tatsache, dass das Objekt sich verschiebt, kann es durchaus dann wieder in andere Berechtigungen reinschauen oder reinrutschen. Deswegen ist es immer empfehlenswert, nicht nur die Quelle sich anzuschauen von dem Rechte-Management, sondern insbesondere bei kritischen Dokumenten das Dokument selber. Das heißt, kann ich Schutzmechanismen an das Dokument heften, selbst wenn es kopiert wird, wenn es irgendwo anders hintransferiert wird oder per E-Mail gesendet wird, wie sieht es dann mit der Rechtestruktur aus? Und da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun, über Rechtemanagement, über Label, über Verschlüsselungen und so weiter.
Also Stichwort Klassifizierung ist hier, glaube ich, das, was natürlich, auch das sehen wir. Wir haben natürlich im Bereich Managementsysteme, wenn es um eine ISO 27001 geht, gibt es das halt natürlich als Anforderung, dass ich eine Klassifizierung haben muss. Aber in der Praxis ist es halt in sehr vielen Unternehmen auch immer noch, ich sag mal, sehr begrenzt, ja. Und man hat halt letztendlich das Thema. Also man muss es halt irgendwie technisch labeln und klassifizieren, damit dann eine KI es halt auch vernünftig auswerten bzw. berücksichtigen kann. Ja. Aber das verstehe ich. Also ich kann halt über Klassifizierung, über eine entsprechende Kenntlichmachung, was sind vertrauliche Dokumente, was sind interne Dokumente, was sind öffentliche Dokumente, darüber kann ich auch steuern, was Copilot verarbeiten darf, ausgeben darf und was gegebenenfalls auch nicht.
Ja gut, nicht unbedingt, was Copilot herausgeben darf, sondern man muss das von der anderen Seite betrachten. Was kann im Rahmen von Copilot genutzt werden, um zu der Entscheidung zu kommen? Das heißt, in dem gesamten Prozess, wenn ich den Datenfluss mir anschaue, in dem Moment, wo der Copilot Orchestrator mit den internen Modulen zu der Entscheidung kommt, ein Dokument kann oder Inhalte von einem Dokument können relevant sein für eine Antwort, dann muss natürlich unweigerlich an der Stelle gefragt werden, darf der Benutzer auf diese Information zugreifen? Und das ist im Prinzip der Schlüssel. Wenn an der Stelle der Zugriff nicht möglich ist über Rechtevergabe, Klassifizierung, also über das Rechtemanagement, was ich zum Beispiel mit Label machen kann oder andere Mechanismen, dann kann ich dadurch auch den Zugriff steuern. Das ist auch das, was viele Kunden fragen. Wie kann man einzelne Objekte, einzelne Dokumente aus der Nutzung von KI fernhalten?
Nehmen wir mal den Fall, wir haben festgestellt, wir hatten unser Rechtemanagement nicht im Griff und jetzt ist halt der Fall eingetreten, Mitarbeiter haben plötzlich Informationen, die sie gar nicht haben sollten. Wenn ich jetzt aber hingehe und Rechte entziehe, wie lange dauert das dann, bis das dann auch bei Copilot angekommen ist und diese Informationen dann auch nicht wieder weiterverarbeitet werden?
Sofort.
Sofort.
Ja, das hängt damit zusammen, wenn wir den Index erstellen, der wird natürlich auch zentrisch für den User erstellt. Das heißt, den Index, den wir an sich entstellen, selbst wenn ich Änderungen durchführe, kann das in der Regel passiert das sofort. Aber wenn jetzt größere Änderungen stattfinden, jetzt sage ich zum Beispiel, wir haben das mit dem Rechtemanagement, wir haben zum Beispiel bei einem Kunden, der hat 100.000 SharePoint Library, jetzt stellt man fest, 500 User dürfen auf die Hälfte gar nicht zugreifen, dann ändere ich das ab. Dann kann ich das im Index gar nicht so schnell nachziehen. Das heißt, die Veränderung oder die Latenzzeit, bis die Änderung eintritt, wäre zu groß. Und das ist auch der Grund, warum wir immer Point in Time überprüfen, habe ich Zugriff auf ein Dokument. Deswegen, unabhängig, was der Index intern zur Verfügung stellt, ist die Nutzung des Dokuments durch die Änderung sofort aktiv, dass ich das Dokument dann in der Verbindung mit Copilot nicht mehr nutzen kann.
Heißt auch, dass ich damit sicherstelle, dass immer der aktuelle Inhalt auch herangezogen wird, also selbst wenn ein Dokument sich geändert hat?
Jein.
Okay. Ganz klar, jein.
Ja gut, hängt natürlich damit zusammen, wenn ich das aktuelle Dokument, ja, ist natürlich auch immer die Frage, wie lege ich das Dokument ab? Wenn ich natürlich nur mich auf Änderungen beziehe, das Dokument einfach speichere, dann weiß ich, dann habe ich immer das aktuelle Dokument. Wenn ich allerdings aktiv Versionen speichere, dann muss ich natürlich für das Thema Copilot wissen, dass dann auch die Versionen, die ich physisch speichere, also nicht das, was SharePoint generiert, sondern das, was ich physisch generiere, dann auch im Zugriff wieder in Verbindung mit Copilot wäre.
Und damit kann ich auch veraltete Informationen dann wieder...
Ja.
Ja, okay.
Aber wichtig oder interessant, ich sehe immer, welche Dokumente der Copilot referenziert. Das heißt, wenn ich die Antwort sehe, dann sehe ich auch immer, auf welche Dokumente hat der Copilot sich referenziert. Wenn ich natürlich dann 2, 3 Dokumente habe mit dem gleichen Namen, dann sollte man sich die am liebsten nochmal anschauen.
Wenn wir über den Einsatz von überhaupt KI-Systemen im Unternehmen mal ganz allgemein sprechen, ist ja immer auch natürlich eine große Sorge, dass darüber Mitarbeiterauswertungen passieren können, dass darüber Daten analysiert werden können, die vielleicht, wie gesagt, ich sonst nicht analysiere, weil ich vielleicht den Aufwand dafür scheue oder mir die KI das vielleicht sogar anbietet. Wie ist es da geregelt? Also gibt es da Schutzmechanismen? Kann ich bestimmte, zum Beispiel Promptfilter setzen? Kann ich irgendwie technisch irgendwas unterbinden oder muss ich das organisatorisch regeln?
Es ist vielschichtig. Es ist eine Kombination aus allem. Also zum einen organisatorisch, dann was wir machen mit Contentfilter und dann am Ende noch reaktive Informationen. Aber ich würde das einmal kurz ein bisschen beleuchten. Was ich natürlich machen muss, und das habe ich auch immer mit den Gesprächen, mit den Betriebsräten, auch mit dem einen oder anderen Datenschützer, man macht sich dann über eine Betriebsvereinbarung Gedanken, wie ist die Nutzung für KI zugelassen, was darf ich, was darf nicht, zum Beispiel Mitarbeiterüberwachung und Ähnliches, ist normalerweise immer sofort per se verboten, auch im Bereich der Betriebsvereinbarung. Wir als Microsoft haben Responsible AI, wo wir uns schon sehr lange mit beschäftigen, was die wenigsten wissen. Für viele ist das so, wir haben mit Copilot angefangen, dann haben wir auch Responsible AI, so war es aber nicht. Bereits seit 2016 arbeiten wir im Hintergrund daran. Und zwar über das Responsible AI haben wir als Microsoft zum Beispiel Spielregeln, wenn man das so sagen darf, festgelegt, über Content-Filter, dass bestimmte Prompts und Antworten auch nicht zugelassen werden. Da gehört natürlich unter anderem auch Bewertungen dazu, alles, was offensichtlich auch einen kriminellen Charakter, wie kann ich eine Bombe bauen oder wie kann ich eine Pistole bauen oder Ähnliches. Solche Sachen werden dann generell unterbunden. Aber nichtdestotrotz, da kann man offen drüber reden, man wird nicht jeden Prompt unterbinden können. Das ist nahezu unmöglich. Wir sind schon auf einem guten Weg, auch in anderen Bereichen. Aber man wird nicht jeden Prompt unterbinden können. Aber was ich als Unternehmen habe, ich kann immer noch definieren für mich selber, was sind denn Prompts, die ich nicht zulassen will, die ich aber auch dann in der Betriebsvereinbarung schon so definiert habe oder auch in dem Prozess definiert habe. Und über ein Modul in der Microsoft 365 Umgebung Communication Compliance kann ich meine eigenen Policies definieren, um genau diese nicht erwünschten Prompts auch zu erkennen. Wir können sie nicht verhindern, also sie werden nicht abgeblockt, aber man kann sie erkennen und auch die Antworten daraus werden erkannt. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, im Nachhinein mir das anzuschauen. Das ist natürlich ideal für Recherchezwecke oder wenn schon kritische Sachen dabei sind. Das kann natürlich auch, muss jetzt nicht unbedingt immer aus Sicht vom Betriebsrat sein. Das kann ja auch ein geheimes Projekt sein, wo man dran arbeitet mit Deckmantel, irgendeinen Namen, mit dem man sich ausdenkt. Dann baut man eine Policy, die genau nach diesem Namen sucht oder das immer auffängt. Und in dem Moment, wo dann einer Copilot in Verbindung mit diesem Namen nutzen will, wird ein Alert generiert und ein Benutzer oder ein Administrator, der die Zugriffsrechte darauf hat, kann das dann entsprechend überprüfen. Also man ist nicht komplett auf Blindflug, aber man sollte schon überlegen, was man machen möchte und wie man die Informationen dann auch verarbeiten und nutzen will.
Wobei da natürlich auch wieder datenschutzrechtlich sagen, einmal sauber durchgeprüft werden soll.
Korrekt.
Wie mache ich das? Gibt es dafür sozusagen auch eine Erforderlichkeitsgrenze, Notwendigkeit, damit wir das datenschutzrechtlich auch legitimieren können? Ja. Und wie du schon sagst, es brauchen dann auch spezielle Leute, die Berechtigungen dann auch da und auch Prozesse, ne? Also ich glaube, das ist halt auch wichtig, genau, dass man die Prozesse hat. Wie geht man damit um, damit halt auch nicht eine Mitarbeiterüberwachung über den Weg wieder stattfindet, was wir natürlich auch am Ende nicht wollen und auch Betriebsräte ja typischerweise nicht wollen.
Korrekt. Ist so, da wird man auch nie von losgesprochen oder freigesprochen werden. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie die Nutzung an sich schon eingesetzt werden kann und dann auch die entsprechenden Prozesse beschreiben. Hat es eben schon angesprochen, viele Firmen haben das Thema Klassifizierung nicht unbedingt umgesetzt. Was ich sehe aus meiner Erfahrung, also ich habe bis jetzt noch keine Firma gefunden, die sich nicht damit beschäftigt hat. Viele haben ein Konzept, wie die Klassifizierung aussehen soll, meistens so 3, 4, 5 verschiedene Klassen. Aber sehr häufig liegt das Konzept in der Schublade.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Wie gesagt, in der Praxis sieht man es oft. Manchmal findet man halt schon Ansätze, wie man sagt, okay, das alles, was halt kein Label hat, ist halt irgendwie intern und dann werden besonders vertrauliche Dokumente noch klassifiziert. Aber dann gibt es halt oft auch so Regeln, die sagen, alle Personaldaten sind grundsätzlich als vertraulich handzuhaben. Das funktioniert organisatorisch, aber das funktioniert natürlich nicht für eine KI erstmal, wenn man das in dieser Pauschalität definiert, oder?
Ja, kommt drauf an. Also aus meiner Sicht würde es funktionieren. Kann man schon umsetzen. Ist natürlich immer die Frage, wo ich ansetze und wie man es umsetzen will. Weil gerade was das Thema Klassifizierung angeht, sehe ich immer bei den Projekten, wo ich auch mit unterwegs bin, das Hauptproblem ist, man steht vor dem Mount Everest und sagt, okay, wie komme ich jetzt da hoch? Mein Ansatz wäre viel einfacher. Gut, ich bin jetzt kein Bergsteiger, aber was ich nehmen würde, ich würde den Hubschrauber nehmen, nach oben fliegen und mich um das obere Drittel kümmern. Weil das ist das, was wichtig ist, das, was wehtut. Das heißt, die Informationen zu erkennen, die wehtun am Ende des Tages, die kritisch sind, und genau an der Stelle mit der Klassifizierung anfangen, weil das ist immer das Hauptproblem, was ich sehe. Man sieht, oh, Klassifizierung, wir müssen jetzt public, private, online, confidential, highly confidential. Ja, die ersten drei, die kann ich, was das Thema Co-Pilot angeht, erstmal unter Umständen nicht vergessen, aber erstmal an Seite schieben und mich nur um confidential und highly confidential kümmern. Dann hat man schon sehr viel gewonnen.
Ja, das ist risikoorientiert genau der richtige Ansatz, weil ich muss erstmal die hohen Risiken mitigieren, bevor ich mich dann um die etwas mittleren und kleineren vielleicht kümmere. Weil jetzt aus Datenschutzperspektive gedacht, wenn ich jetzt so ein System Co-Pilot, Co-Pilot habe, kann ich das auch als Datenschützer zum Beispiel nutzen, um jetzt vielleicht, wenn ich eine Betroffenenanfrage da auch Auskunft Artikel 15 habe, um mir sowas auch zusammenstellen zu lassen, oder scheitere ich dann sozusagen wiederum genau an diesen Berechtigungsfragen?
Wenn, also von der Theorie her, da muss man schon sehr viel kreativ theoretisch denken. Wenn ich Zugriff auf alles habe, dann ja, aber von der Praxis nein. Die Antwort, meine Antwort darauf als Global Black Belt für Co-Pilot, nein. Weil der Risikofaktor dahinter, der wäre viel zu groß. Ich müsste dem Datenschützer Zugriff auf alles gewähren. Aber davon abgesehen, Co-Pilot ist nicht dafür vorgesehen, genau sowas zu tun. Weil das wird er auch nicht können. Weil das ist auch, was viele erst noch lernen müssen. Viele setzen Co-Pilot oder KI auch ein Stück weit mit einer besseren Suchmaschine gleich. Davon muss man sich verabschieden. Weil die künstliche Intelligenz ist keine Suchmaschine on steroids, sondern die gibt mir Informationen, die von Wert sind, wo ich auch wieder neue Entscheidungen drauf treffen kann. Weil ansonsten kann ich ganz normal mit dem Index weiterarbeiten.
Dann hast du eben eingangs auch schon mal angesprochen das Thema DPA, also Datenschutzvereinbarung, Datenschutzvertrag mit Microsoft. Muss ich jetzt, wenn ich als Unternehmen Copilot einsetzen möchte, muss ich da nochmal ein separates DPA abschließen? Ist das durch das Standard-DPA abgedeckt und ist sozusagen alles abgebildet? Ist aber nicht extra erwähnt, Copilot, oder nein, ist es ein gut. extra Punkt da drin?
Nein, im DPA sind keine Produkte abgebildet, sondern das Data Privacy Addendum, was wir haben, ist immer das Data Privacy Framework, was wir haben für alle Produkte. Die Wahrheit, was die Produkte angeht, sind in den sogenannten Product and Service Terms. Und da sieht man, dass der Microsoft 365 Copilot ein Core-Service aus der Microsoft 365-Umgebung ist. Was natürlich aus datenschutzrechtlicher Sicht jetzt interessant wird, weil ich weiß, aha, in dem Moment, wo der Microsoft 365 Copilot ein Core-Service ist von der Microsoft 365-Umgebung, ist es keine komplett neue Infrastruktur, keine komplett neue Verarbeitung, sondern wenn ich jetzt meine Datenschutzfolgeabschätzung für die Microsoft 365-Umgebung gemacht habe, kann ich hier, ich will jetzt nicht sagen, vieles abkürzen, aber vereinfachen, weil ich viele von meinen Hausaufgaben schon gemacht habe und dann im Rahmen der Verarbeitung nur noch das Thema KI betrachten muss.
Ja, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir das DPA jetzt nochmal nehmen, dass wir auch in der Vergangenheit von den Aufsichtsbehörden auch mal wieder beanstandet wurde. Die habt ja immer wieder auch sozusagen ja dann darauf reagiert und das wieder versucht auch nachzubessern. Mhm. Da ist es aber schon so, dass du auch sagst, da ist auch jetzt im Moment so der Stand mit den Aufsichtsbehörden so, dass wir haben ja vereinzelt auch Aufsichtsbehörden, die auch sagen, nee, man kann das jetzt auch so einsetzen. Ja. Niedersachsen zum Beispiel, glaube ich, hat sich da ja auch sehr positiv geäußert. Ja. Das hat sich auch durch Co-Pilot nicht geändert. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie nochmal extra Kritik kommt, dass es irgendwo fehlt.
Nein, aus meiner Sicht nicht. Also wir haben jetzt auch bis jetzt da nichts gehört in der Richtung. Weil hängt damit natürlich zusammen, weil der Microsoft 365 Co-Pilot genau die gleiche Infrastruktur ist wie die Microsoft 365-Umgebung. Weil das Interessante war ja, die Verarbeitung und Speicherung von Informationen, das wurde ja von den Landesdatenschützern so in der Art und Weise nicht kritisiert, sondern in der Regel immer nur das, was das Thema Diagnosedaten angeht und das Verwenden Verwenden zu eigenen Zwecken. Zum Beispiel Abrechnungsdaten oder Ähnliches, da haben wir, was das Wording angeht, einiges verändert, dass das auch ein bisschen transparenter wird. was Diagnosedaten angeht und gerade die Informationen, die für Abrechnungszwecke geht, sind mittlerweile auch im Bereich der EU Data Boundary, so dass wir hier viele Fragen beantworten konnten, die mitunter vor Jahren noch beanstandet wurden, aber heute eher weniger.
Jetzt haben wir ja einige Aufsichtsbehörden noch, die so eine Pauschalannahme treffen zum Thema Datenschutzfolgenabschätzung beim Einsatz von KI, wenn es um personenbezogene Daten geht. Das KI-Paper von der DSK, glaube ich, ist da ein bisschen offener, sagt das nicht mehr mit dieser Pauschalität. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt als Unternehmen meine, ich bin da vielleicht zu angehalten, weil ich das halt vielleicht auch von den Datenarten, die ich verarbeite oder von den Mengen her für angeraten sehe. Gibt es da von eurer Seite Informationen, auf die ich mich da stützen kann? Gibt es Hilfestellungen, die ich halt heranziehen kann, um dann so eine DSFA durchzuführen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe natürlich immer wieder Gespräche, auch mit dem einen oder anderen Landesdatenschützer. Letztes Mal saßen wir zusammen und dann war natürlich die Frage, können wir eine Musterdatenschutzfolgeabschätzung zur Verfügung stellen? Theoretisch könnten wir das, macht aber wenig Sinn, weil ich ja nie weiß oder wir als Microsoft nie wissen, wie ist denn die Verarbeitung geplant? Wie will ich meine KI nutzen? Weil hier ist dann immer entscheidend, die Verarbeitung als erstes zu betrachten, was die ganze Technologie, Verarbeitung und auch zusätzliche Informationen angeht. Da stehen wir immer mit Rat und Tat zur Seite. Und was natürlich die Verarbeitung angeht und auch was die Rechtsgrundlage angeht, das muss immer auch von der Kundenseite dann entschieden werden.
Wir werden aber ein paar Links auch in die Shownotes packen, wo man noch weitere Informationen auch findet. Gerade auch, wenn es um das Thema geht. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht, Risiken müssen natürlich unternehmensspezifisch aufgrund der Daten und der betroffenen Gruppen identifiziert werden. Und natürlich auch, wie wir es ja eben schon gesehen haben, wir können natürlich auch viel Maßnahmen ergreifen, sei es Klassifizierung, sei es Einschränkung von Rechten. Also da sind natürlich dann die Dinge, die halt auch in jedem Unternehmen konfiguriert werden müssen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Also so wie wir es bei M365 ja insgesamt haben und am Ende muss man ja auch sagen, bei jeder anderen Anwendung auch, ich muss mich halt mit der Konfiguration auseinandersetzen und die halt vernünftig machen und gucken, was ist halt notwendig und sei es Datensparsamkeit, Datenminimierung, sei es Zugriffsrechte, Privacy by Design, das sind halt die Dinge, die ich halt im Unternehmen auf jeden Fall tun muss und die dann auch in so eine DSFA natürlich reinfließen.
Auf jeden Fall. Was interessant ist, du hast gerade ein Stichwort gesagt mit der Datensparsamkeit, Datenminimierung. Ich tausche mich nach wie vor noch mit externen Datenschützern aus. Ich sage immer scherzhaft auch, weil ich bei Microsoft bin, sie reden immer noch mit mir. Da wir in der Regel immer die Bösen sind. Ich sehe das ein bisschen anders, aber gut, ist ein anderes Thema. Aber auch hier tausche ich mich immer wieder mit Datenschützern aus und da ist zum Beispiel auch der eine oder andere geht auch den Weg, dass man sagt, in Verbindung mit Copilot kann ich das Thema der Datensparsamkeit, Datenminimierung auch mit forcieren, weil ich mir an der Stelle dann unter Umständen auch erkennen kann, dass ein Dokument 3 oder 4 Mal auftaucht, um dann daraus wieder entsprechend dann Schlüsse zu ziehen.
Okay, das klingt tatsächlich interessant. Also wenn ich darüber natürlich dann mehrfach Datenhaltung sozusagen identifizieren kann, dann kann ich darüber natürlich, wie du schon sagst, Datensparsamkeit wiederum auch versuchen anzustreben und vor allen Dingen auch Konsistenz. Also ich meine, das ist ja oft das Thema, was wir haben, wenn wir Daten mehrfach halten, dass wir dann oft mehrere Wahrheiten haben. Aber wie gesagt, in der Regel ist nur eine die echte Wahrheit und ja, verstehe ich. Gibt es sonst noch Punkte, die du jetzt aus deiner Beratungserfahrung im Bereich Datenschutz siehst, wo du sagst, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wären aber, sind häufig gestellte Fragen, sind vielleicht auch wichtige Punkte?
Ja gut, was in letzter Zeit häufiger immer wieder gekommen ist, gerade wenn wir über Copilot reden, weil bei Microsoft, wir haben halt immer die Intention, auch unter Umständen verschiedene Produkte mit dem gleichen Namen zu versehen, die dann auch vielleicht ein bisschen anders von der Ausrichtung waren. Das war das ex-Bing Chat Enterprise, was Richtung Microsoft Copilot dann umbenannt wurde. Hier an der Stelle war eine ganze Zeit lang, haben da Kunden sich immer wieder beschwert, warum fällt der Microsoft Copilot nicht unter das DPA, weil es nicht in den Product and Service Terms war. Der Hintergrund dafür war recht einfach, so wie die Infrastruktur vorher war, war Microsoft an der Stelle offiziell der Controller und damit war keine Möglichkeit gegeben, das mit ins DPA reinzuführen, weil ich muss dann, weil ich der Controller bin, die Privacy-Vereinbarung mit dem Endbenutzer realisieren, was wir dann über die entsprechenden Links, über die Mitteilungen, die wir auch dann publizieren, dann auch entsprechend absichern. Das wurde jetzt verändert. Mitte letzten Monat wurde der Microsoft Copilot, also das ex-Bing Chat Enterprise, in die Infrastruktur des Microsoft 365 Copilot jetzt nicht komplett integriert, aber wir gehen hier exakt den gleichen Weg. Das heißt, der gesamte KI-Teil ist jetzt mittlerweile über das DPA geregelt, auch über die Product and Service Terms. Der Microsoft Copilot taucht auch in den Product and Service Terms als eigenes Produkt auf. Und damit habe ich natürlich aus datenschutzrechtlicher Sicht jetzt wieder eine Verbesserung, weil als Unternehmung weiß ich, wenn ich den Microsoft Copilot zulasse, dann ist die KI-Nutzung dafür zu 100% über das DPA mit abgedeckt. Das Webgrounding bleibt so, wie es ist, weil das kann man nicht verändern, weil in dem Moment, wo wir das Webgrounding machen, das heißt, wo Anfragen in Richtung Web auch übergeben werden, sind wir wieder der Controller, da ist dann wieder die individuelle Privacy-Vereinbarung, aber in der Art und Weise, dass wir auch hier nach wie vor die Zusage haben, dass, und auch die Garantie haben, dass wir die Informationen nicht dafür nutzen, den Service zu verbessern oder Modelle zu trainieren oder ähnliches, das bleibt davon komplett unangetastet.
Das ist ja durchaus auch eine Verbesserung dann, für die Anwender zu wissen, dass es halt nicht wieder, also dass es auch da nicht fürs Training genutzt wird. Das ist ja immer doch eine große Sorge, wenn ich halt bestimmte Daten eingebe und wenn ich es halt dann im DPA drin habe, dann kann ich, wie gesagt, auch natürlich ein bisschen mehr vielleicht das nutzen. Rat ist natürlich trotzdem dafür, Richtlinien im Unternehmen zu schaffen, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen. Wofür nutzen wir auch dann den Microsoft Copilot? Auch für den M365 Copilot, glaube ich, bietet es sich an, natürlich entsprechende Vorgaben zu machen, Rahmen, Leitplanken zu setzen, damit man halt neben allen technischen Schranken, die wir vielleicht konfigurieren können, unterm Strich aber trotzdem noch auch organisatorische Rahmenbedingungen haben und die Mitarbeiter auch nicht aus der Pflicht lassen, zu überlegen, was sie da tun. Weil auch da, das werden wir jetzt heute in der Kürze der Zeit natürlich nicht mehr vertiefen können, vielleicht machen wir dazu nochmal eine eigene Folge, ist natürlich das ganze Thema Rechtsgrundlagen, also inwieweit nutze ich halt diese Systeme, diese Funktionalitäten eigentlich für den originären Zweck oder sind es halt eigene Zwecke, die ich legitimieren muss? Ich glaube, das sind halt Fragen, die werden wir dann nochmal gesondert klären. Ich möchte aber gerne die Gelegenheit natürlich nutzen, dass wir heute Publikum haben und auf die Gefahr hin jetzt vielleicht eine wichtige Frage noch übersehen zu haben, aber gibt es aus unserem Publikum heute Fragen? Gibt es noch jemanden, der sich hier noch nicht ausreichend informiert fühlt, noch irgendwas vielleicht auch an Detail wissen möchte, was wir heute hier mit Christian Pawlowski nutzen können? Die Frage war, wenn man ich wiederhole sie, ja, dann haben wir sie nachher auch auf dem Tape drauf. Wenn man Copilot verwendet, muss man das kennzeichnen, muss man das sozusagen bekannt machen, dass man es verwendet, oder läuft das sozusagen unter den wahrscheinlich normalen Datenschutzhinweisen, die man hat, letztendlich dann mit drunter?
Ja, es ist natürlich die Frage immer in dem Zusammenhang. In dem normalen Office-Umfeld ist natürlich abhängig davon, was man als Unternehmen als Richtlinie vorgibt. Ob ich jetzt eine E-Mail per Copilot schreiben lasse, dann muss ich jetzt nicht unbedingt darunter schreiben, erstellt mit KI. Wo es natürlich interessanter ist, wenn ich jetzt mit Bildern arbeite oder mit Audiomaterial, was der Copilot aber nicht kann, sondern der Copilot ist nur für reine Textinformationen, steht er zur Verfügung. Also ja, man kann es machen, aus meiner Sicht, aus rechtlicher Sicht nicht unbedingt zwingend erforderlich. Aber wenn ich es im Unternehmen als Richtlinie so vorgegeben habe, dann müsste man es da hinzufügen.
Ergänzend dazu, ich glaube, es hängt auch sehr stark davon ab, was ich halt mache. Ne? In dem Moment, wo ich natürlich KI-Systeme, ich sage jetzt mal ein bisschen allgemeiner, natürlich einsetze, um letztendlich Daten von Beschäftigten zum Beispiel auswerte und darauf basierend Einzelfallentscheidungen vielleicht treffe, ich glaube, dann sind wir auf jeden Fall da, dass man das halt in irgendeiner Form kenntlich machen muss, weil wir dann eine automatisierte Einzelfallentscheidung sind. Und ansonsten, glaube ich, ist es auch sehr stark vom Zweck abhängig. Ne? Wenn wir natürlich nachher feststellen, wie gesagt, vielleicht nochmal in einer separaten Folge, wir haben den gleichen Zweck, zu dem wir die Daten eigentlich auch erhoben haben, der uns halt nur durch Copilot vielleicht leichter von der Hand geht. Ja, also Dinge, die wir halt sowieso tun, aber mit Copilot vielleicht einfach nur ein bisschen effizienter tun. Ich glaube, da kann man auch am Ende vertreten, dass das gar keine neue Verarbeitung ist, sondern dass wir hier eher im Bereich der gleichen Verarbeitungszwecke sind, zu dem wir die Daten ursprünglich erhoben haben. Wenn ich natürlich andere KI-Systeme vielleicht auch nutze, die jetzt ganz neue Dinge machen, oder da wird es dann sehr spannend, wenn ich natürlich personenbezogene Daten zum Training nutzen möchte, was du ja gesagt hast, macht ihr jetzt da nicht, aber kann ja vielleicht auch in anderen Konstellationen dann mal der Fall sein, Da sprechen wir natürlich über Zweckänderungen gegebenenfalls, die gegebenenfalls auch Datenschutzinformationen nach sich ziehen müssten. Dann würde ich vielleicht noch zum Schluss ein Thema kurz anreißen. Es ist kein reines Datenschutzthema, aber es beschäftigt uns dieser Tage natürlich auch sehr, ist der AI Act oder die KI-Verordnung, die wir ja jetzt seit kurzem haben. Gibt es da von eurer Seite irgendwas, was ihr den Unternehmen mit an die Hand gebt, worauf sie achten sollen oder wo sie sich vielleicht auch keine Sorgen drum machen müssen?
Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Hier würde ich jetzt sagen, da bin ich vielleicht doch Anwalt, kommt drauf an. Nein, aber Spaß beiseite. Von dem AI-Act, wir beschäftigen uns intensiv mit dem ganzen Thema. Man sieht das auch in der Entwicklung, einige Sachen oder einige Entwicklungen, die wir momentan vorantreiben, gerade was so Gefühlsanalysen angeht und ähnliches, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Aus der vertraglichen Seite ist es aus meiner Sicht relativ einfach zu beantworten. Das heißt, wenn man einen Vertrag mit Microsoft hat über das DPA, da verpflichten wir uns, die entsprechenden gesetzlichen Regelungen einzuhalten, die in den Regionen auch gelten. Heißt, hier im Umkehrschluss, was den AI Act angeht, werden wir die rechtlichen Anforderungen erfüllen. Im Moment gibt es aber die Situation, dass in vielen Bereichen noch gar nicht richtig definiert ist, was heißt das überhaupt? Das heißt, was sind die Messkriterien? Was sind vielleicht die notwendigen Konsequenzen daraus? Es gibt jetzt das Framework. Und im Moment laufen auch auf EU-Basis noch sehr viele Gespräche. Was heißt das denn wirklich in der Praxis? Und sobald solche Sachen geklärt sind, werden wir uns dem auch sofort annehmen, um das dann auch sofort umsetzen zu können. Proaktiv machen wir auch immer von unserer Seite auch aus Sachen. Wir haben momentan, haben wir Technologien in der Entwicklung, die zum Beispiel, wenn ich ein Transcription habe, Performance-Überwachung oder Gefühlsanalyse nahezu unmöglich machen. Das machen wir heute schon. Aber wir sind da dran. Da wird es auch Updates geben in den nächsten Wochen und Monaten. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel Informationen bekommen wir zurück. Wir sind bei einigen Gesprächen auf Ebene der EU-Kommission auch mit involviert, sodass man hier auch die Informationen aus erster Hand bekommt, um das auch vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß zu geben, weil von der reinen Verordnung und was nachher technologisch dahinter steckt, kann ja durchaus sein, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sein, weil theoretisch kann ich mir immer sehr viel vorstellen. Dann ist natürlich immer die Frage, kann ich das überhaupt umsetzen oder was hat das am Ende des Tages auch für eine Konsequenz zur Folge? Aber long story short, wir arbeiten dran und alles das, was als rechtliche Vorgabe herangetragen wird, werden wir auch erfüllen.
Wunderbar. Ich glaube, das Thema AI Act ist wahrscheinlich eins, was man zu späterer Zeit wahrscheinlich dann mal ein bisschen auseinandernehmen kann, was für eventuell auch Pflichten geben sich für zum Beispiel dann auch die Kunden. Aber es wird heute den Rahmen sprengen. Von daher sage ich ganz herzlichen Dank, Friedhelm. Es war mir eine Freude und vor allen Dingen vielen Dank für deinen wertvollen Input. Ich glaube, da können wir alle, auch unsere Zuhörer, viel daraus mitnehmen. Und ich hoffe, das eine oder andere damit auch beleuchtet zu haben, was vielleicht bei dem einen oder anderen vielleicht auch bisher einfach nur Fragezeichen war. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Hat wie immer viel Spaß gemacht.
Ja, Ihnen hier im Saal auch ganz herzlichen Dank, unseren Zuhörern, die uns als Podcast hören, natürlich auch ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.